Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, hat gefordert, dass der Bund ein Sonderkontingent schafft für die Aufnahme von jesidischen IS-Opfern. Vor 5 Jahren haben IS-Milizen tausende Jesiden getötet oder versklavt. Und wir sprechen mit der Autorin Ronja Othmann. Sie hat einen Text über den Völkermord an den Jesiden geschrieben. Am kommenden Samstag jährt sich der Völkermord an den Jesiden im Sindschar-Gebirge zum 5. Mal. Am 3. August 2014 hat die Terrormiliz Islamischer Staat die Jesiden überfallen und 5000 Männer und Jungen ermordet. Mehr als 7000 Frauen und Kinder wurden entführt, Hunderttausende wurden vertrieben aus ihrer Heimat. Die Autorin Ronja Othmann hat einen Text über diesen Völkermord geschrieben und bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt vorgelesen. Dort hat sie den Publikumspreis für diesen Text bekommen und jetzt ist sie hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen, Frau Othmann.
Hallo.
Können Sie uns vielleicht zuerst erzählen, was Sie selbst verbindet mit den Jesiden?
Also mein Vater ist Jeside aus Hasakeh, also in Syrien aufgewachsen und geboren. Und meine Großeltern sind Jesiden, deswegen bin ich also Tochter eines Jesiden.
Und der Jahrestag jetzt am Samstag, wissen Sie schon, was Sie da tun werden? Gibt es da Formen des Erinnerns?
Also es gibt ein paar Gedenkveranstaltungen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass in Stuttgart, soweit ich weiß, eine stattfindet. Und ich aber selber kann da nicht, also leider nicht sein, weil ich auf dem kurdischen Filmfestival lesen muss.
Lassen Sie uns über Ihren Text reden, den Sie geschrieben haben für den Wettbewerb im Klagenfurt. 74 heißt der Text. Wie kam es zu Ihrer Entscheidung, so einen Text über diese Ereignisse für diesen Wettbewerb zu schreiben?
Letztes Jahr im Sommer war ich zum ersten Mal wieder also in Kurdistan. Also ich war früher jedes Jahr bei meinen Großeltern im Dorf. In Syrien aber. Und ich habe auch Familie im Irak und auch Verwandte aus Sinjar. Und ich bin also zum ersten Mal dann jetzt wieder gefahren. Und also wir haben halt dann Freunde von meiner Familie besucht, die irgendwie im Camp leben. Meine Verwandten, die aus Sinjar geflohen sind. Und so wurde ich halt Zeugin von dem Genozid. Von dem, also was jetzt davon 2018 so übrig geblieben ist. Und wollte dann darüber schreiben, aber habe gemerkt, ich kann halt keinen fiktiven, ausgedachten Text produzieren irgendwie, weil die Zeugenschaft schwer wiegt.
Sie erzählen ja da in diesem Text von unglaublich grausamen Dingen. Das ist auch schwer zu lesen, schwer auszuhalten von Menschen, denen die Köpfe abgeschlagen werden durch diese IS-Milizen. Sie erzählen von Frauen und Mädchen, die immer wieder vergewaltigt wurden. Wie schwer ist Ihnen das gefallen, diesen Text zu schreiben?
Also das zu sehen war, glaube ich, schwer, aber ich glaube, nachdem ich das gesehen hatte, hat es für mich nicht mehr so eine Rolle gespielt, ob das für mich schwer ist oder nicht, sondern ich hatte das Gefühl, ich muss das aufschreiben. Dadurch, dass ich das gesehen habe, bin ich ja Zeugin davon geworden und das bringt auch eine Verantwortung mit sich.
Und mit sehen meinen Sie davon erzählt bekommen und Fotos sehen von Menschen, die getötet wurden? Meinen Sie das mit sehen
ja,
und Zeugin werden?
Genau, die Fotos gezeigt zu bekommen, aber auch in den Camps zu sein, wo halt nur noch von einer Familie die Mutter und der Sohn übrig geblieben ist. Zum Beispiel oder die Situation in den Camps zu sehen oder die Situation an der Front zu Mosul zu sehen. Das hat, glaube ich, selbst die Jesiden, die nicht davon so direkt betroffen waren, hat es betroffen.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, Sie waren ja jetzt da nicht bei einer Art Recherchereise, sondern Sie waren da, haben Verwandte besucht und dieses Thema ist einfach unvermeidlich. Man kommt automatisch darauf, weil es sich so tief eingeschrieben hat.
Das war das eine, aber zum anderen habe ich dann schon angefangen, so Interviews zu machen, weil ich das Gefühl hatte, so okay, ich bin halt ständig damit so konfrontiert. Also es ist zum Beispiel so, wenn mein Cousin zweiten Grades irgendwie im Auto irgendwann schreit, dass man jetzt nicht mehr über Schingal reden soll, weil halt ständig darüber geredet wird und das für ein Kind zum Beispiel auch sehr belastend ist oder so. Und aus diesem Grund habe ich dann auch angefangen, weiter zu recherchieren und mit Leuten zu sprechen. Also dadurch, dass ich schreibe, hatte ich das Gefühl, bin ich so wie verpflichtet, nachdem ich das gesehen hatte, dieses Thema zu bearbeiten.
Als Sie den Text dann in Klagenfurt vorgetragen haben beim Bachmann-Wettbewerb, da hatte die Jury erkennbar Schwierigkeiten, sich zu verhalten zu diesem Text, was ich ehrlich gesagt auch verstehen kann, nachdem ich ihn selbst gelesen habe. Also es wurde zum Beispiel ja da die Frage aufgeworfen, ein Text, der von so großem Leid und von so entsetzlichem erzählt, kann man den überhaupt bewerten, kann man den kritisieren? So eine Diskussion, wie hat die dann auf Sie gewirkt, als Sie da saßen?
Also ich war in dem Moment sehr überrascht, weil ich irgendwie gedacht habe, so ja, ich bin da hingegangen, um meinen Text zu lesen und Also man weiß ja, dass es da bewertet und darüber über Text dann geredet wird. Und er wurde ja auch von einem Jurymitglied hier ausgewählt. Sonst hätte ich ja nicht lesen können. Vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ich habe mit allen möglichen gerechnet, aber nicht damit. Und genau, Insa Wilke hat ja auch gesagt, dass man, wenn man den halt nicht literaturkritisch darüber sprechen kann, dass man den halt auch aus der Literatur so ausschließt. Und meine persönliche Position ist halt als Tochter von einem Jesiden, als Jesidin, also das ist meine Lebensrealität. Und andere Leute, die nicht diese Lebensrealität haben, schreiben ja auch über ihre Themen und teilweise auch nicht fiktional.
Also Sie haben sich quasi ausgeschlossen gefühlt durch diese Diskussion mit der Geschichte Ihrer Familie und der Menschen, die Sie kennen, durch diese Diskussion in der Jury?
Ja, könnte man so sagen. Also ich bin ja noch relativ jung, aber ich schreibe jetzt auch so ein paar Jahre und habe ja auch im Leipziger Literaturinstitut studiert. Literarisch zu schreiben ist halt irgendwie so das, was ich die ganze Zeit mache. Und ich natürlich dann halt auch über diese Sachen, die einem sich dann so aufdrängen. Ich könnte jetzt auch nicht über irgendwas anderes schreiben.
Was würden Sie denn sagen, wenn ich Sie selbst jetzt in diese Verteidigungsposition bringe, warum Ihr Text aber durchaus ein literarischer Text ist?
Ja, also ich finde, so als Reportage würde der durchfallen so. Und es geht ja viel um die Frage, so wie findet man eine Sprache oder kann man überhaupt da sprechen? Und für mich war halt dieser sprachliche Aspekt und auch dieser Rhythmus oder auch diese, wie ich den geschnitten habe. Also das sind ja so immer so Absatzblöcke. Das hat für mich eine große Rolle gespielt und für mich ist es halt nicht als journalistischer Text geschrieben.
Ich würde das eben auch sagen, dass dadurch, dass Sie sich selbst als Person sichtbar machen in diesem Text, als Wahrnehmerin, auch eben auch mit der Sprachlosigkeit, mit der Sie zu kämpfen haben angesichts dieser Ereignisse, also indem Sie das zu einem subjektiven Text machen, ist es eben kein journalistischer Text, oder? Und übernimmt Möglichkeiten wahr, die journalistische Texte nicht haben.
Genau, und ich hatte auch überlegt, ob ich also journalistisch wollte ich eigentlich darüber schreiben, aber ich habe das Gefühl, es gibt da so wie so Sprachversatzstücke, die dann immer so aneinander gebaut werden. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht meine Sprache und es ist nicht meine Art, das Thema zu bearbeiten. Ja.
Diesen Text gibt es jetzt, man kann den nach wie vor lesen, der steht auf der Homepage der Veranstalter bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur. Soweit ich weiß, bereiten Sie einen Roman vor, in dem es unter anderem auch um die Flucht Ihres Vaters gehen soll aus Syrien, wie er nach Deutschland gekommen ist. Wenn Sie da noch einmal über den Völkermord an den Jesiden schreiben müssen, gehört das für Sie mit hinein in diesen Roman?
Ja, also es ist auch nochmal Teil von dem Roman, aber es ist eine Geschichte von einer Person, die in Deutschland aufgewachsen ist, also auch kurdisch-jesidisch. Aber der Genozid, sie sieht den nicht. Das ist alles bis 2014.
Ronja Othmann, Ihren Text vom Bachmann-Wettbewerb, den finden Sie, wie gesagt, online. Und Sie finden online auch eine Auswahl von Gedichten von Ronja Othmann bei lyrikline.org. Da können Sie die Gedichte lesen, was ich Ihnen sehr empfehlen kann. Ich danke Ihnen auch sehr für das Gespräch hier. Das Berliner Duo Stereo Total, das ist führend auf dem Gebiet der Tiefstapelei. Stereo Total, das sind Françoise Cactus und Brezel Göring. Sie nennt sich eine Anti-Diva. Er ist stolz drauf, ein Nicht-Multi-Instrumentalist zu sein. Bei ihren Anfängen in den 90er Jahren, da wollten sie für kein Instrument mehr als 50 D-Mark ausgeben und ihre Musik unter Studiobedingungen aufnehmen, die unbedingt unter dem technischen Standard liegen. All diese hehren Vorsätze haben die beiden Künstler verwirklicht, bei mehr als einem Dutzend Platten, bei Filmmusiken und Hörspielen und auch bei ihrer neuen Platte Akel Cinema heißt die. Florian Werner hat einen Song von diesem Album gelesen, der heißt Hass-Satellit.
Ich drehe einsame Runden auf meiner Umlaufbahn im eiskalten Weltall. Alles um mich ist unendlich leer und trist.
Der Weltraum ist, von Ausnahmen wie der Erde einmal abgesehen, eine eher dünn besiedelte Gegend mit geringer Teilchendichte und lebensunfreundlichen Temperaturen. Das hat Dichterinnen, Sänger und Musiker aber nicht davon abgehalten, sich immer wieder in dieses frostige Vakuum hinein zu imaginieren. Man denke an Peter Schilling und seine Astronautenmoritat Major Tom.
Ich komme bald.
Oder an die Mutter aller Raumfahrerballaden, Space Oddity von David Bowie, die den melancholischen Major im Jahr der ersten bemannten Mondlandung in die Pop-Umlaufbahn katapultierte. V verbindendes Motiv bei diesen Werken ist, neben der Leere und Kälte, der Zusammenbruch der Kommunikation. Der einsame Sternenreisende ist, im wahrsten Sinne des Wortes, abgekapselt. Um mit der Außenwelt in Verbindung treten zu können, ist er auf eine volatile Funkverbindung angewiesen. So auch im aktuellen Song von Stereo Total.
Manchmal stoße ich mit anderen Weltraumschrott zusammen. Wie ein Besessener sende ich immer wieder die gleiche Nachricht.
Allerdings ist es kein Astronaut in einer fliegenden Blechdose, sitting in a tin can, der hier singt. Nein, die Blechdose selbst meldet sich zu Wort.
Hass, Satellit, ich bin ein Hass, Satellit.
Eine weitere popmusikalische Folie schimmert auf, ein weiterer Klassiker. Satellite of Love von Lou Reed.
Satellite of Love, Satellite of Love.
Der Begriff Satellit kommt vom lateinischen Satellis, Anhänger, Begleiter. Satelliten sind ihrem Wortstamm und Wesen nach also keine autonomen Subjekte, sondern kreisen um einen anderen. Der Satellit im Song von Stereo Total versucht nun, dieser Abhängigkeit zu entkommen. Er will selbst zum Gravitationszentrum werden.
Himmlisches Subjekt, ich zieh Planeten an und stoß sie an.
Dafür benötigt er, neben der inflationär besungenen Kraft der Liebe, eben auch die Kraft des Hasses. Wer immer nur liebt, ist dazu verdammt, im Orbit seines Gegenübers zu verharren. Wer hingegen hasst, löst sich aus dessen Umlaufbahn. Er oder sie kehrt das Verhältnis zwischen Planet und Mond, Erde und Satellit einmal um.
Wie ein Besessener sende ich immer wieder die gleiche Nachricht.
Das Lied endet mit einer kryptischen Morse-Nachricht. Dreimal kurz, dreimal kurz, dreimal kurz, immer wieder der Buchstabe S. S. Unsere Vermutung: Wer den Hass-Satelliten im Nachthimmel zu Gesicht bekommen möchte, der sucht ihn am besten im Sternbild der Schlange.
Hass-Satellit, eine Single aus der neuen Platte Arkel Cinema des Duos Stereo Total.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Die Juden der arabischen Welt, die verbotene Frage, dieses Buch des französischen Historikers Georges Bensoussan, wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Bensoussan stammt aus einer jüdischen Familie, die sehr lange in Marokko ansässig war, bevor die Familie nach Frankreich ausgewandert ist. Bensoussan hat sich als Historiker auf die jüdische Geschichte Europas spezialisiert, auf den Antisemitismus, den Holocaust, den Zionismus. Das sind die Themen, mit denen er sich vor allem beschäftigt. Und Carsten Huck hat Georges Bensoussans neues Buch gelesen. Ist das denn so eine Art Gesamtdarstellung der jüdischen Geschichte in der arabischen Welt?
Gesamtdarstellung wäre zu viel gesagt, denn das ist ein relativ schmales Bändchen. Es hat knapp 200 Seiten. Also da hätte man, wenn man eine Gesamtdarstellung versuchen wollte, doch weit weiter ausholen müssen. Bensoussan macht aber etwas sehr Gutes. Er führt Beispiele an. Er greift Beispiele heraus aus den verschiedenen nordafrikanischen Ländern, aus Syrien, aus Ägypten, aus Jemen, Irak, also all diesen Ländern, in denen es jüdische Gemeinschaften gab, in denen über Jahrhunderte Juden gelebt haben, gemeinsam mit den Muslimen und unter muslimischer, später dann unter kolonialer Herrschaft der Franzosen oder Engländer. Und er untersucht die Geschichte tatsächlich der Juden in diesen Ländern in dieser Zeit. Und er gibt immer Beispiele. Er bezieht sich auf Dokumente, auf Unterlagen, auf Zeitzeugenberichte und trifft so eine Auswahl. Der Ansatz ist für ihn gewesen, dieses Buch zu schreiben, dass er sagt, also die Auswanderung der Juden aus den arabischen Ländern gerät immer weniger ins Blickfeld gegenüber der Auswanderung von Palästinensern aus dem palästinensischen Gebiet infolge des Unabhängigkeitskrieges mit Israel bzw. des Sechstagekrieges. Da sind ungefähr 750.000 Araber, Palästinenser geflohen in die Nachbarländer. Und er sagt, aus den arabischen Ländern aber sind 900.000 jüdische Araber geflohen. Also jüdische Araber ist jetzt Blödsinn, also Juden, irakische Juden, jemenitische Juden, marokkanische Juden.
Und Sie sagen, er konzentriert sich auf Beispiele, konzentriert er sich auch auf bestimmte historische Etappen, Epochen?
Ja, er hat das Buch unterteilt in verschiedene Kapitel. Sie tragen den Titel zum Beispiel Härte der Wirklichkeit, wo er Lebensbedingungen schildert, oder geistiger Rahmen, da zeichnet er auf den Hintergrund, sozusagen den religiösen, kulturellen Hintergrund, vor dem die Juden in diesen Ländern leben mussten. Er geht auf den Koran ein, er geht auf islamische Theoretiker ein, auf Gelehrte, die eben ihr Verhältnis, das Verhältnis der Muslime zu den Juden definieren und deren Stellung festschreiben. Es gibt weitere Kapitel, die handeln von Jerusalem, die Stellung Jerusalems, wo er sagt, Jerusalem war eigentlich für die Muslime gar nicht von so großer religiöser Bedeutung. Bedeutsam wurde es immer nur, wenn andere dort herrschten. Dann war es plötzlich wichtig für die Araber, dann musste es befreit werden oder besetzt. Aber die Gebetsrichtung ist nicht für einen gläubigen Muslim Jerusalem zum Beispiel. Dann gibt es ein Kapitel, das beschäftigt sich mit der Kollaboration. Also welche Verbindungen gab es zwischen Nazi-Deutschland und arabischen Repräsentanten. Das ist auch hochinteressant. Und es gibt eben ein Kapitel mit Erzählungen, wo tatsächlich ausgewanderte Juden aus diesen Ländern berichten über die Zeit, die sie dort verbracht haben.
Sie haben schon gesagt, er ist Historiker, er arbeitet mit Dokumenten. Also das ist jetzt kein Essay, sondern ein auf Quellen gestütztes Buch, das wirklich mit harten Fakten dann auch operiert.
Ja, und seine These ist eben, dass er sagt, der muslimische Antisemitismus ist nicht ein Produkt der Staatsgründung Israels, wie es ja häufig erklärt wird oder verstanden wird, dass man sagt, naja gut, wenn jetzt also die Israelis die besetzten Gebiete zurückgeben, dann ist wieder Frieden. Nein, er weist nach aufgrund der Quellen, mit denen er arbeitet, dass es eine Geschichte des Antisemitismus in den arabischen Ländern schon lange gab, bevor der Staat Israel gegründet wurde und bevor es das zionistische Projekt gab. Das ist sozusagen seine Marschrichtung und dazu zieht er eben auch diplomatische Dokumente heran, also wie die Kolonialherren zum Beispiel an ihre Regierungen nach London oder Paris über die Situation der Juden im, ich sag jetzt mal, Irak oder in Tunesien berichtet haben, Mitte des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da wird ganz deutlich, dass es diesen Antisemitismus ausgeprägt bereits gab.
Und sagt er auch etwas dazu, wo der herkommt, dieser arabische Antisemitismus, wo der seine Quellen hat?
Ja, er führt ihn zurück tatsächlich auf den Koran und auf die kulturellen Verhältnisse, auf das Abhängigkeitsverhältnis, in dem die Juden in den arabischen Ländern waren. Also sie waren immer die Schutzbefohlenen. Das klingt einerseits ganz schön, dass der Herr sich also um seine Untertanen zu kümmern hat. Andererseits aber waren sie auf Gedeih und Verderben jetzt den Herrschern ausgeliefert. Und sie konnten, das ist vielfach geschildert, auf der Straße angepöbelt werden, bespuckt werden, weggeschubst werden. Es gab immer wieder auch Pogrome und das führt er eben zurück auf tatsächlich erst das Verhältnis aus der Religion, also das, was der Koran im Verhältnis vorgibt zu den Juden, zum anderen dann aber später auch auf den arabischen Nationalismus, der entstanden ist Mitte oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also dann extrem Mitte des 20. Jahrhunderts, wo er also Sachen zitiert, da stehen einem die Haare zu Berge, also was da Araber sagen zum Verhältnis zu den Juden.
Sagen Sie uns zum Schluss noch kurz, ist das eine auch im Ton scharfe Abrechnung mit dem muslimischen Antisemitismus?
Nein, es ist er ist sehr bemüht um Differenziertheit. Also er bringt auch Gegenbeispiele, sagt aber, das waren eher die Ausnahmen. Ihm geht es um ein Gesamtbild. Er zitiert genauso arabische Quellen wie jüdische Quellen. Er versucht vom Ton her moderat zu sein, aber er ist entschieden. Und es ist ganz klar, dass dieses Buch eine Provokation für all diejenigen ist, die sagen, es gäbe keinen islamischen Antisemitismus.
Das Buch Die Juden der arabischen Welt, die verbotene Frage von Georges Bensoussan, das wurde aus dem Französischen übersetzt von Jürgen Schröder mit einer Einleitung von Stefan Grigard versehen. Im Hendrich und Hendrich Verlag ist das erschienen mit 190 Seiten, 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Carsten Huck. Heute ist der 200. Geburtstag des Moby Dick-Autors Herman Melville. Der britische Schriftsteller Philip Hoe hat gerade erklärt, warum der Moby Dick-Roman für ihn auch politisch ganz aktuell ist. Philip Hoe sagt, Natürlich könnte man Moby Dick als Metapher auf unser eigenes wackeliges Staatsschiff begreifen. Als das Kabinett des neuen Premierministers in der letzten Woche vorgestellt wurde, musste ich an Melvilles Zeilen denken. Eine solche Crew mit diesen Offizieren schien von einem höllischen Tod gewählt, um ihm zu seiner Rache zu verhelfen. Soweit Philipp Ho. Wir haben zum Geburtstag ein Moby Dick Feature produziert, in dem wir diesen Jahrhundertroman ausleuchten. Zum Beispiel so.
Die Wirklichkeit übertraf jede Befürchtung. Kapitän Ahab stand auf seinem Achterdeck. Anzeichen einer gewöhnlichen körperlichen Krankheit wies er nicht auf. Er wirkte wie ein Mann, den man vom Scheiterhaufen zerrt, nachdem das Feuer blitzschnell all seine Glieder versenkt hat, ohne sie zu verzehren oder ihnen ein Jota ihrer über die Jahre gewachsenen Kraft zu rauben. Seine hohe, breite Gestalt war wie aus harter Bronze gegossen, in eine unveränderliche Form, gerade wie Cellinis erzener Perseus. Ein gärtenschlankes Mal, weißlich und leichenfahl, stach aus seinem grauen Haar hervor und lief seitlich über sein lohbraun verbranntes Gesicht und seinen Hals hinab, bis es in seiner Kleidung verschwand. Es glich dem senkrechten Riss, wie er bisweilen im geraden, hochaufragenden Stamm eines großen Baumes entsteht, wenn der Blitz von oben bis unten an ihm entlangfährt, ohne einen einzigen Zweig abzureißen, und seine Rille vom Wipfel bis zum Boden fräst, ehe er in die Erde schießt und den Baum gezeichnet, aber immer noch gesund und grün zurücklässt. Ob er dieses Mal seit seiner Geburt besaß oder ob es die Narbe einer grässlichen Wunde war, das konnte niemand mit Gewissheit sagen.
Lars Friedrich, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Deutsche Literatur der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Man kann die ganze Geschichte, die ja letztendlich auch ein Abenteuerroman ist, so ein bisschen nach der Geschichte literarischer Abenteuerromane überhaupt befragen. Und wenn man so fragt, dann kommt man letztendlich auf die Frage des Vorbildes der Odyssee. Und wenn man das daraufhin abbildet, kann man fragen, ob es je eigentlich die Möglichkeit in diesem Text gibt, einer wirklichen Rückkehr nach Hause. Und es war von Anfang an klar, dass der Text schon am Anfang eigentlich behauptet, dass so eine Rückkehr unmöglich ist. Na, das ist eine Journey of No Return. Weil man nämlich sagen könnte, dass die Odyssee, also sozusagen das Vorbild einer Reise, die über unglaublich viele Gefahren und Abenteuer letztendlich wieder in den Heimathafen zurückführt, warum das hier nicht geschehen kann. Weil die Odyssee zu Ahabs Vergangenheit gehört. Ahab ist schon einmal in die Jagdgründe in den Pazifik aufgebrochen und dort von Moby Dick nach eigener Aussage versehrt worden, ist ihm das Bein abgeschnitten worden. Und der entscheidende Unterschied zu Odysseus besteht darin, dass Odysseus in dem Moment, wo er nach Ithaka ja zurückkehrt und diese Rückkehr gelingt, ja an der Narbe erkannt wird, ne? Und der Unterschied ist interessant, weil ja auch Ahab sozusagen auf seiner ersten Rückkehr, die in der Vorgeschichte des Buches liegt und nur nachträglich uns berichtet wird, dass auch Ahab eigentlich an einer Narbe erkannt werden könnte, die ihn aber entstellt und die er sich überhaupt erst während der Fahrt zugezogen hat. Also er kommt zurück, obwohl das in dem Buch nicht gesagt wird, als derjenige, der an seiner Narbe nicht erkannt, sondern nur verkannt werden kann im Grunde genommen. Markiert und signiert als der Nicht-Umkehrbare, der Nicht-Heimkehrbare, der Unumkehrbare. Diese Differenz zwischen Narbe und Narbe, wenn du so willst, ne, finde ich einigermaßen aufschlussreich und der legt im Grunde genommen von Anfang an fest, dass dieses Buch in einer unumkehrbaren Katastrophe enden muss.
Unser Stundenfeature über diesen Roman heißt Moby Dick oder Der Wal ist ein Leuchtmittel. Das finden Sie zum Hören oder Runterladen auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de oder in unserer App der DLF Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Am 16. September 1890 stieg ein Mann in den Zug von Dijon nach Paris. Danach hörte man nie wieder etwas von ihm.
Dieser Mann, Valéry Barre, ist die Hauptfigur in Marente de Moors Roman Aus dem Licht. Er möchte ein Patent anmelden, den ersten gedrehten Film. aber er kommt nie am Ziel an. Und die niederländische Autorin stellt Mutmaßungen über das Verschwinden des Filmpioniers an. Heute liest sie in Krefeld.
Er war nicht der Einzige, der sich damit befasste. In Europa und in Amerika standen an die 20 Mann kurz davor, das Wesen der Bewegung zu erfassen und einzufangen. Wem würde es gelingen?
Aus dem Licht. Heute liest Marente de Moor in der Studiobühne 2 in Krefeld, Beginn 20 Uhr. Weitere Lesungen im November. Bei den Kreuzgangsspielen in Feuchtwangen stehen in diesem Jahr die Frauen im Zentrum. Morgen die Geierwalli.
Du wirst den Vinzenz heiraten, soweit der Strominger bin. Oder ich jag dich von Haus und Hof und enterb dich.
Ich bin stark genug, dass ich mir mein Brot selbst verdienen kann.
Vorlage ist der Roman von Wilhelmine von Hillern, die 1873 die Lebensgeschichte einer Tirolerin literarisch verarbeitet hat. Eine junge Frau, die ein Geierküken aufzieht, ein hartherziger Vater, ein geldgieriger Verehrer, eine dramatische Liebesgeschichte vor wilder Bergkulisse und eine Zeit, in der Frauen von Selbstbestimmung nur träumen konnten. Regisseur Johannes Ketzler.
Ja, das ist eins der ersten Stücke über Emanzipation der Frau. Das kam 1880 in die Theater in Deutschland und war ein Riesenerfolg. Und gefluchtet war das alles auf die Figur der Geierwalli.
Die Geierwalli. Zu sehen morgen bei den Kreuzgangsspielen in Feuchtwangen, Beginn 20.30 Uhr. Weitere Vorstellungen am Sonntag und am nächsten Donnerstag.
Wär ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wär ich ein Mann doch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten,
dichtete die 1797 im Westfälischen geborene Annette von Droste-Hülshoff wehmütig.
Nun muss ich sitzen, so fein und klar, gleich einem artigen Kinde, und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde.
Annette von Droste-Hülshoff verbrachte immer wieder viel Zeit bei ihrer Schwester Jenny in Meersburg am Bodensee. Dort kann man der eigensinnigen Dichterin auf der Burg nachspüren. Juliane Nestum wohnt dort und führt durch die Räume.
Sie hat da in Westfalen nicht so die Möglichkeit gehabt. Es war nicht gern gesehen, als adliges Fräulein zu schreiben. Und das war dann für sie das Schöne, hier auf die Burg zu kommen. Hier hat sie dann wirklich auch sehr viel geschrieben.
Annette von Droste-Hülshoff in Meersburg. Die Burg mit ihrem Arbeits- und Sterbezimmer ist ganzjährig geöffnet.
Diese Literaturtipps von und mit Susanne von Schenk. Heute starten wir hier in den Lyriksommer im Deutschlandfunk Kultur. Sie können jetzt hier bei uns lyrische Tageskommentare hören. Wir haben Twitter-Gedichte von Clemens J. Setz für Sie. Wir reden über neue Gedichte, über Lyrik für Kinder auch. Und wir haben uns noch eine Menge mehr einfallen lassen. Und jetzt haben wir Besuch von der Lyrikerin Elke Erb, die für viele jüngere Lyrikerinnen und Lyriker eine ganz prägende Autorin ist. Ich will gar nicht anfangen, von ihren Preisen und Auszeichnungen zu reden. Da hat sie so ziemlich alles eingesammelt, was für eine Dichterin zu holen ist. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Erb. Womit beginnt denn eigentlich Ihr Tag als Dichterin? Lesen Sie zum Frühstück oder zum Wachwerden dann erstmal ein Gedicht oder mehrere Gedichte?
Ja, ich habe ja auch Übersetzungen zu machen oder die angefangenen Texte zu bearbeiten. Wenn ich aufwache und im Bett, auch nachts, schreibe ich was auf. Wenn ich es nicht gleich mache, habe ich es vergessen. In dem Alter wird man so vergesslich. Dann steht da dann, schade, das weiß ich jetzt nicht mehr, worum es ging.
Sie sind Anfang 80, um Ihr Alter zu erklären. Mhm. Das ist jetzt so der Eindruck, dass die Produktion bei Ihnen immer läuft, auch wenn Sie nachts wach werden, also dass das Dichten immer im Gange ist bei Ihnen?
Wenn Sie mal Produktion in ein deutsches Wort umwandeln, dann könnte man vielleicht bejahen, diese Frage.
Was wäre denn ein schönes deutsches Wort für Produktion? Herstellung?
Na, kommt es beliebig in Gang? Oder so etwas. Es ist so. Es ist nie geplant. Und sehr verschiedene Eindrücke. Also alles, was neu ankommt, wird begrüßt und kommt in den Text rein.
Können Sie uns vielleicht mal an einem Beispiel erzählen, wie bei Ihnen ein Eindruck oder eine Beobachtung oder ein Erlebnis sich verwandelt in ein Gedicht? Ja,
dann müsste ich mal das in den Text hier gucken.
Damit meinen Sie ein Buch mit Ihrer Berliner Rede zur Poesie, ja. Nehme ich an, aus dem Jahr 2018, ja? Mhm.
Das Gedicht ist, was es tut, ist ein feiner Titel, den hat niemand.
Da sind Sie stolz drauf.
Ja. Naja, gut, es gefällt mir einfach. Stolz kenne ich so nicht. Aus dem vorigen Jahrhundert, vom 4.7.1900. 1979. Da bin ich immer stolz, voriges Jahrhundert zu sagen. Es heißt sogar Poesie pur. Ein Esel und ein Hahn, die Freundschaft geschlossen hatten, gingen einst miteinander spazieren in einem Park. Das ist also pure Poesie. So, jetzt haben Sie sofort einen ganz klaren Umriss, was ich als Poesie auffasse.
Können Sie es uns noch erklären?
Das ist sehr, so schweigend, ein Esel und ein Hahn. Ich mache doch kein Theater da, ne? Und dann haben die aber Freundschaft geschlossen. Mhm. Das ist wie eine Novelle erfinden. Nur in großer Kürze. Gingen einst miteinander spazieren. Wieso ein Esel und ein Hahn? Und da kommen die Dinge so zusammen. Und so entsteht die Poesie. Sie ist nicht ein bisschen willkürlich. Es ist von selbst so.
Sie haben ja gerade von Ihren Tagebüchern gesprochen. Sie haben auch mal dringend empfohlen, Tagebuch zu schreiben. Entstehen denn aus Ihren Tagebuchaufzeichnungen, entstehen daraus öfter Gedichte?
Ja, nur da. Und es war, wie gesagt, ich wache auf und da kommt der Tag und meldet sich mit einem kleinen Hahnkrähen. Ne? Und dann schreibe ich das auf, sofort.
Ich bin auf ein Gedicht von Ihnen gestoßen, das kam mir vor wie eine Flaschenpost von Elke Erb für Elke Erb. 1995 haben Sie ein Gedicht geschrieben, in 20 Jahren heißt das, in 20 Jahren werde ich alt geworden sein, oder so fängt dieses Gedicht an. Wenn Sie so ein Gedicht jetzt wieder lesen, ist das, als ob Sie sich mit einer 20 Jahre jüngeren Elke Erb unterhalten?
Das ist wie Nachrichten, als wenn ich was von jemandem Fremden lese. Aber das spielt keine Rolle, ob ich das bin. Das ist merkwürdig. Dann bin ich wirklich ganz, ganz objektiv. Ne? Wobei Objekt und Subjekt sind sowieso sehr merkwürdige Wörter, nicht? Subjekt ist eigentlich das Unterworfene. Objekt ist das Beworfene. Das stimmt überhaupt nicht. Aber im Englischen stimmt es, wie die das auffassen.
In dem Buch mit dem Titel »Das Gedicht ist, was es tut«, eben Ihre Berliner Rede zur Poesie aus dem vergangenen Jahr, in diesem Buch findet man auch die Sätze von Ihnen, »Poesie ist lebensnotwendig, sie leistet gesellschaftliche Arbeit und das kann sie auf keine andere Weise tun als poetisch.« Welche gesellschaftliche Arbeit leistet denn Poesie?
Ich nehme an, die sonst unterlassen bleibt.
Das ist erstmal eine negative
sehr gute Antwort. Ja.
Erstmal nur eine negative Antwort. Können Sie es auch positiv sagen?
Es ist eigentlich so, dass ich das einschließe in die Gesamtarbeit. Und jetzt auch ohne Unterscheidung, dass andere das nicht tun, nicht zu beachten. Da gibt es hier auf der Seite 20 in dem Buch noch eine andere Sache. Da, Poet, dein Publikum, das dich erwartet, sitzt vor allem in deiner eigenen Seele. Und das schließt keineswegs einen politischen Raum aus. Die eigene Seele ist bei Ihnen und bei mir auch ein politischer Raum. Ganz sicher. Politik ist so ein Wort, das ich gerne habe, weil in der DDR wurde immer behauptet, die Dichter sitzen im elfenbeinernen Turm. Was das wieder bedeutet, weiß ich nicht, woher das Wort kommt. Jedenfalls, sie schließen sich aus von den wunderbaren Tätigkeiten der Genossen.
Begegnen Sie diesem Vorwurf auch heute, dass Sie als Dichterin in so einem Elfenbeinturm sitzen?
Nein, nie. Außerdem habe ich nicht die Ohren dazu, die das überhaupt aufnehmen.
Es ist ja in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit für Gedichte größer geworden, erfreulicherweise. Also Jan Wagner ist das beste Beispiel dafür, der Dichter, der den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat und den Georg-Büchner-Preis außerdem noch 2 Jahre später. Die Lyrikszene ist insgesamt gewachsen. Mhm. Wie beobachten Sie das? Freut Sie das, dass es für die Lyrik offenbar bessere Zeiten gibt?
Nö. Ich sorge nicht für den Berufsstand. Ich bin ein Single, nichts zu machen. Ich höre es immer. Ja. Dass mich sehr viele sehr hochachten. Ich weiß aber nichts davon. Ich kann das innen nicht empfinden. Es freut einen, ja, so irgendwie, aber wie gutes Wetter, ja, brauchst keinen Schirm.
Die Dichterin Elke Erb hat den Aufschlag gemacht für den Lyriksommer 2019 hier im Deutschlandfunk Kultur. Das Buch, das wir mehrfach erwähnt haben, heißt »Das Gedicht ist, was es tut«. Frau Erb, vielen Dank für den Besuch hier bei uns.
Da sind wir schon fertig?
Da sind wir schon fertig.
Na, okay.
Thank you.